Auch dieses Mal begrüßen wir wieder am Telefon die Tübinger Notärztin Dr. Lisa Federle. Hallo Lisa.
Hi, grüß dich.
So, ein zweites Mal, 14 Tage sind vergangen seit dem letzten Telefoninterview hier in der Wüstenwelle. Schnell oder langsam vergangen die Zeit?
Wahnsinnig schnell.
Vielen
Aber ich wäre froh, es wäre schon 4 Wochen weiter oder 6.
Weil viele haben ja gerade Homeoffice und denen fällt sozusagen die Decke auf den Kopf. Du gehörst zu den Leuten, die kein Homeoffice haben, die die ganze Zeit auf Tour sind. Und wie ist das jetzt für dich, die Wahrnehmung, der Unterschied zu der Zeit davor, wo jetzt noch keine Kontaktsperre war von der Landesregierung Baden-Württemberg und der Bundesregierung?
Also wir haben seit 5,5 Wochen wahnsinnig viel zu tun. Und wenn ich die Zeit mit davor vergleiche, dann arbeite ich wahrscheinlich mindestens nochmal 80% bis 100% mehr wie sonst. Und ich sehe natürlich den Unterschied bei den alten Menschen, wie einsam die teilweise sind, dass sie keine Kommunikation mehr haben, dass sie nirgends mehr hin können, dass teilweise halt die Enkel und die Kinder auch nicht kommen. Das ist auf Dauer schon schwierig, aber total nötig, weil die Infektionsraten weiterhin steigen, die Todesraten steigen und die Intensivbetten sind jetzt 39 Intensivbetten in Tübingen belegt. Das Paul-Lechler-Krankenhaus ist schon voll. Das heißt, wir haben langsam auch irgendwann Probleme, wenn es weiter so geht.
Bist du dann froh, dass die Betten auch insgesamt in Deutschland aufgestockt worden sind die letzten Tage?
Absolut. Und ich glaube nach wie vor, dass wir in Tübingen ganz gut aufgestellt sind, aber wir haben ja jetzt das Problem mit den Altersheimen. Wir haben vorgestern angefangen, alle Altersheime prophylaktisch zu testen, das Personal und die Menschen, und haben beispielsweise jetzt heute Nacht ist aus einem Altersheim eine Patientin eingeliefert worden, die positiv getestet wurde mit hohem Fieber, Atemnot. 3 auf der gleichen Station haben auch jetzt Fieber. Personal ist positiv getestet worden. Und wir haben jetzt natürlich wahnsinnig Angst, weil das ist nicht das einzige Heim hier im Kreis.
Die Ansteckungsquote war noch anfangs bei einem Patienten bei 5 bis 7 Personen. Jetzt ist sie aktuell bei einer Person. Aber wenn man jetzt solche Beispiele wie hier in Tübingen hört, Tübingen zählt ja zu einem der Risikogebiete innerhalb Deutschlands, hört sich das natürlich ja sehr erschreckend an. Was sind jetzt konkrete Schritte, um das hier in Tübingen aufrechtzuerhalten? Tübingen ist ja mit der Universitätsklinik relativ gut aufgestellt. Wie sieht es aus? Kann man auch Patienten aus anderen Landkreisen aufnehmen, wo vielleicht weniger Kapazitäten sind?
Also das kann ich nicht beurteilen. Ich fürchte, nein. Wenn das weiterhin so ansteigt hier im Kreis, dann glaube ich, sind unsere Kliniken schon ziemlich gut mit uns beschäftigt. Ja, also, aber das ist schwierig, da eine Prognose abzugeben. Ich sehe halt, wie jetzt langsam überall in den Heimen die Feuer aufflackern sozusagen. Also überall irgendwelche Fälle positiv sind und Patienten betroffen oder Bewohner betroffen, Personal betroffen. Und das macht mir schon Sorge, weil die haben das teilweise ja schon vielleicht ein paar Tage, haben schon mehrere angesteckt. Und das zeigt sich ja teilweise erst in ein paar Tagen, ein paar Wochen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass jemand, der beatmet wird, im Schnitt 10 Tage auch beatmet werden kann, oder durchaus eine gute Prognose dann noch hat und sich erst nach 10 Tagen dann das vielleicht dann zum Tod, also in Tod, zum Tod kommt. Aber das Problem ist, wir haben jetzt im Moment keine Spitze erreicht, sondern wir sind immer noch am Anfang von dem Ganzen.
Wenn wir jetzt in die Nachbarländer gucken, Spanien, Italien und Frankreich, da ist die Sterberate wesentlich höher als in Deutschland. Schätzt du, dass wir die Sterberate weiter um ca. 1% der Erkrankten halten können, oder denkst du, die wird auch ein paar Prozent noch hochgehen im Laufe der nächsten Wochen?
Also ich fürchte, dass wenn jetzt gerade die Altenheime betroffen werden und es die alten Patienten haben einfach schlechtere Chancen. Es gibt zwar auch junge, die beatmet sind und schwer erkrankt sind, aber es trifft hauptsächlich die Alten. Und ich fürchte, wenn jetzt die Altenheime betroffen werden oder alte Menschen, dass es dann schon hochschnellen wird. Bisher sind die halt infiziert und so schnell stirbt man ja dann auch in der Regel nicht. Deswegen werden die Zahlen nachhinken bei uns. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir so ein gutes System haben und so eine gute Versorgung. Und wir haben ja hier im Kreis Tübingen alles getan und tun auch alles, um so schnell wie möglich einzugreifen, so gut wie möglich zu helfen und so gut wie möglich auch zu Vorsorge zu treffen. deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir nicht so wahnsinnig hochschellen und eher die Raten auf 1-2% lassen können. Aber ich weiß es nicht, ehrlich gestanden.
Viele haben jetzt auch schon vereinzelt Forderungen gestellt, dass man aus dem Shutdown rausgehen muss. Es soll auch Schritt für Schritt dann aus dem Shutdown rausgehen im Lauf der nächsten Wochen oder Monate gar. Ist es dann wichtig, weiterhin vor allem die Risikogruppen, also Personen mit Vorerkrankungen und 65 Jahre und älter, weiterhin in ihren Wohnungen abgeschnitten zu lassen? Oder wie muss man dort vorgehen? Es gibt sicherlich auch Leute, die nicht den Mut haben, eine Nachbarschaftshilfe in Anspruch zu nehmen.
Ich glaube, es ist auf Dauer auch schwierig, weil es auch sozial natürlich wahnsinnige Probleme geben wird, wenn man die Leute dauernd abschottet. Und ich bin der Meinung, dass auch alte Menschen durchaus raus sollten, gerade wenn die Sonne scheint, spazieren gehen und einfach ein bisschen raus. Weil wenn du monatelang nur irgendwo, ich sag's jetzt mal salopp, eingesperrt bleibst, dann hast du irgendwann Kreislaufprobleme, nimmst zu und das schadet der Gesundheit dann auch massiv. Also man muss schon auch immer abwägen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Allerdings kann ich auch keine Prognose abgeben, wie lange man das jetzt noch so weitermachen muss. Auf jeden Fall müssen wir mal schauen, wie die Zahlen sich steigern, wie die Verdopplungsrate ist der Fälle, in welchen Tagen, in welchem Zeitpunkt die stattfindet und dann danach handeln und dann schauen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Aber ich glaube nicht, dass man das so ein halbes Jahr durchziehen kann. Das ist Wahnsinn. Das halten die Leute psychisch auch gar nicht durch. Und wenn dann jemand höchstgradig depressiv wird und dafür dann nicht Corona kriegt, aber sich versucht umzubringen, weil er einsam ist, dann habe ich nichts gewonnen. Also muss ich schon immer schauen, wie macht es am meisten Sinn.
Was berichten dann deine Patienten, die jetzt nicht am Virus erkrankt sind, aber alleine leben in ihrer Wohnung?
Wie bitte was?
Was berichten die Patienten, die du hast, die jetzt nicht am Coronavirus leiden, aber alleine sind?
Also ich habe ja engen Kontakt als Hausärztin mit meinen Patienten und schaue auch oft nach denen. Und die sind halt total einsam. Total. Und ein Teil kann es auch gar nicht verstehen. Also wenn jetzt jemand leicht dement ist, versteht er das sowieso nicht. Das war ein ganz süßer Fall. Ich hatte eine ältere Patientin oder habe eine ältere Patientin, die über 80 ist. Die ist tatsächlich Corona-positiv getestet gewesen und musste dann natürlich in einem betreuten Wohnen zu Hause bleiben. Und dann habe ich ihr das gesagt und sagte, den Virus habe ich nicht, ich merke nichts, das kann gar nicht sein. So was Schlimmes habe ich nicht, das stimmt nicht. Also das war irgendwie, die hat wirklich, die ist über 80, hat nichts gemerkt, ist inzwischen wieder gesund.
Heißt also, es gibt durchaus positive Fälle, aber das ist eher geringer bei den älteren Menschen, dass es positiv dann endet, oder?
Ich glaube ja. Also ich glaube schon, dass die älteren Menschen, die sehr krank sind, unheimlich auf sich aufpassen müssen, sich schützen müssen und dass wir Jüngeren und auch die Jugend wirklich sorgfältig mit den Menschen umgehen muss und auch gucken muss, dass sie diese Menschen schützt und überhaupt, dass wir einfach alle aufeinander aufpassen und sorgfältig mit anderen Menschen umgehen, Abstand wahren und sie nicht gefährden. Ich persönlich fände es gut, wenn man trotz allem Mundschutz tragen würde, auch wenn das manchmal die Gefahr birgt, dass man dann zu lasch mit dem Ganzen umgeht. Aber ich würde zumindest einen Teil der anderen schützen, wenn ich mal niesen muss oder sonst irgendwas.
Es wurde auch schon öfters berichtet in verschiedenen Medien, dass die Übertragungsrate auch passieren kann, wenn jemand selbst jetzt nicht infiziert ist, der kann den Virus trotzdem weitergeben. Kann das dann also jeder theoretisch, egal wie jung oder alt, den Virus weitergeben, ohne ihn selbst zu haben?
Also das weiß ich nicht. Diese Fälle sind mir bisher nicht bekannt. Das halte ich für sehr theoretisch. Aber natürlich kann ich mich, es heißt ja auch, dass ich mich über Flächen infizieren kann. Also das heißt, wenn ich jemand die Hand gebe, der gerade jemand die Hand gegeben hat, der positiv ist, und ich gebe dem dann die Hand, dann kann das theoretisch natürlich sein, dass ich den Virus bekomme, wenn ich mir anschließend ins Gesicht lang oder die Augen reibt oder so. Aber das halte ich für etwas theoretisch. Trotzdem weiß ja keiner von uns, ob er es hat oder nicht. Ich kenne genügend Patienten inzwischen auch, die tatsächlich das durchlitten haben und es überhaupt nicht gemerkt haben.
Also Leute, wo keine Symptome gespürt Null. Haben und schon wieder gesund sind mittlerweile.
Genau, 0 Symptome und trotzdem das hatten. Also deswegen bin ich auch Gott froh, wenn es jetzt diesen Antikörpertest geben wird, damit man wenigstens dann die rausfiltern kann, die schon das Ganze schon durchgemacht haben und sich dann vielleicht auch nicht mehr ganz so schützen müssen und auch nicht so gefährdet sind. klar.
Also würdest du auch fordern, dass die Personen sich auch testen lassen dürfen in Zukunft? Also wenn es jetzt wieder ein bisschen weniger stressig wird, die keine Symptome haben und auch mit keinem im Risikogebiet zu tun hatten?
Sag mal, fordern ist relativ. Wenn es genügend Testmöglichkeiten gäbe, fände ich es gut, wenn jeder, der will, sich testen lassen könnte. Keine Frage. Wenn es aber nicht genügend Testkapazitäten gibt, dann muss ich das eben einschränken auf Patienten, die gefährdet sind, auf bestimmte Gruppen, die gefährdet sind und auf Pflegepersonal und eben Personal, was mit Kranken zusammen ist oder im Haushalt arbeitet bei Kranken oder so. Ja.
Wenn man Medizin studieren möchte, muss man meistens relativ gute schulische Leistungen im Abitur haben. Ist es jetzt an der Zeit, vielleicht mehr Leuten das zu ermöglichen, ein Medizinstudium, dass die Ärzte sich gegenseitig mehr entlasten können, ebenso mehr Ausbildungsplätze in der Pflege?
Also mal ganz ehrlich, ich bin absolut nicht der Meinung, dass ein 1er-Abitur zum Arzt befähigt. Ich glaube, dass es oft sogar so ist. Ich bin ja Präsidentin ehrenamtlich beim DRK, habe viel mit Ärzten zu tun, die sich bei uns beworben haben, weil sie eben kein 1er-Abitur haben und aber Medizin studieren wollen, die haben alle lange Wartezeiten bisher gehabt, ja, teilweise bis 4-5 Jahre fast gewartet, ja, oder 5 Jahre teilweise. Und da muss ich sagen, da habe ich ganz tolle Menschen kennengelernt, wo ich sagen kann, die später mal super Ärzte werden oder wo ich auch schon gemerkt habe, dass sie gute Ärzte sind. Insofern bin ich absolut nicht der Meinung, dass die Abi-Note das Hauptkriterium sein sollte. Ich halte es für wesentlich sinnvoller, dass junge Menschen dann, die Medizin studieren, erstmal einen sozialen Beruf vielleicht von Jahr oder so ausüben, um auch selber zu merken, ist es das, was ich wirklich möchte und passe ich dahin und eher dann nach solchen Kriterien ausgesucht werden.
Das heißt, sowas wie ein Bundesfreiwilligendienst oder FSJ im Tübinger Uniklinikum würdest du auf jeden Fall den Leuten empfehlen, um da einen Einblick zu kriegen und dann auch die Maßnahmen leichter in diesen Studiengang Medizin reinzukommen?
Absolut, klar. Entweder Uniklinik oder beim DRK im Rettungsdienst oder im Altersheim. Also einfach in einem sozialen Beruf, wo ich medizinisch tätig werden kann, wo ich einfach einen Bezug zu Kranken bekomme und auch sehe, was auf mich zukommt. Abgesehen davon, dass ich das auch gut finde, wenn ich die Arbeit von der Basis aus kennenlerne und weiß, wie hart dieser Beruf auch manchmal ist.
Kamst du dann selbst schon mal an die Grenzen, jetzt vor allem die letzten Wochen zeitlich? Du hast ja, denke ich mal, jetzt wesentlich weniger Schlaf und auch kannst, wie alle anderen eigentlich ja auch, wo woanders arbeiten, nicht Freizeitaktivitäten nachgehen.
Also ich komme nicht, Gott sei Dank, nicht ganz so schnell an die Grenzen. Ich komme eher dann an die Grenzen, wenn ich so kämpfen muss. Wie jetzt beispielsweise das in Tübingen für die Altersheime. Ja, das hat mich ganz schön viel Kraft gekostet, das durchzusetzen, dass wir jetzt einfach hier das Personal und die Bewohner testen. Weil eigentlich ist es so vom RKI noch nicht vorgegeben und eigentlich ist es auch von der Landesregierung so noch nicht abgesegnet. Aber wir haben es jetzt einfach gemacht und ich kriege da natürlich dann schon auch Gegenwind, extrem. Auf der anderen Seite kriege ich dann andere, die mich wieder anrufen und sagen, ich finde es ganz toll, dass wir das machen, dass wir uns so kümmern und dass wir so immer einen Schritt voraus sind. Und das freut mich dann wieder, gibt mir wieder neue Kraft. Aber klar, das ist eine harte Zeit und ich bin froh, wenn es rum ist.
Wann sind dann die Altenheime fertig? Also wann seid ihr bei allen mal gewesen?
Das kann ich nicht sagen, weil wir haben eigentlich am Anfang geplant gehabt, dass wir das Arztmobil nur für 4 Stunden pro Tag nehmen, aufgrund auch der Kapazität von den Testgeräten und so weiter, also von den Kartenlesegeräten und so. Aber nachdem wir das jetzt mitgekriegt haben, wie akut das jetzt wird in den Altersheimen und wie das jetzt aufflammt und wir mussten gestern schon notfallmäßig in 2 Altersheimen dann zusätzlich, die außerplanmäßig uns angerufen hatten und um Hilfe gebeten haben, mussten wir Abstriche machen oder Teste machen. Also nachdem ich das mitbekommen habe, werden wir das wahrscheinlich von morgens bis abends durchplanen und dann denke ich, werden wir schnell fertig sein. Dann schaffen wir es vielleicht in 2 Wochen, aber ich möchte jetzt keine falschen Prognosen abgeben, weil wir natürlich auch noch dann die ganzen Wohngemeinschaften von Senioren und so weiter ja auch mit berücksichtigen müssen. Es reicht ja nicht nur die Altersheime, sondern es gibt ja auch noch Senioren-WGs, es gibt Behindertenheime, es gibt Schwangere, Hochschwangere. Da sind wir heute gebeten worden, ob wir Professor Wallwiener, ob wir bitte auch die Hochschwangeren testen, weil da manche auch positiv sind. Und das Problem ist, wenn man das vorher nicht weiß, dass den ganzen Kreißsaal dann sprengt sozusagen, das ist einfach gefährlich.
Wird es dann alles nochmal in so 2 Wochen wiederholt oder bleibt es erstmal bei einer einmaligen Aktion pro Altersheim, pro Behindertenwerkstatt und so weiter?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass man das Personal dann versuchen soll, regelmäßig zu testen, und ich hoffe auf einen Schnelltest, der dann bis dahin da ist, dann ist das Ganze auch nicht mehr so kompliziert. Also das ist meine große Hoffnung, Schnelltest, Antikörpertest. Und vielleicht haben wir auch irgendwann Glück und kriegen noch eine Medizin. Also es gibt auch in Tübingen genügend Ärzte, die sich wahnsinnig den Kopf zerbrechen. Und ich weiß von neuen Studien, die da angefangen werden. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass wir vielleicht auch irgendwann ein Medikament auffinden.
Das heißt, du setzt da bei den Schnelltest auch auf das neueste Produkt von Bosch sozusagen, das jetzt gerade auch vor einem...
Nicht unbedingt von Bosch. Ich weiß von anderen, die da auch sehr weit vorne sind und möglicherweise vielleicht sogar früher dran.
Früher dran, was bedeutet das? Könnte das schon in den Osterferien fertig sein?
Ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich es einfach noch nicht sicher weiß, und es ist immer blöd, über ungelegte Eier zu reden. Aber theoretisch wäre es denkbar.
Ein Impfstoff braucht besonders viel Zeit, bis der entwickelt ist. Was sind das für Faktoren, warum das so lang braucht? Was muss da durchgeführt werden, dass man den perfekten Impfstoff hat für eine Krankheit?
Also ich bin da jetzt nicht der Experte, da müsstest du vielleicht einen Virologen fragen und einen Pharmakologen und einen Biologen und all die, die da dran forschen und arbeiten. Ich glaube, das Problem ist, du musst ja erstmal den Impfstoff entwickeln, dann brauchst du ein großes, du musst ja eine Studie machen, du kannst nicht einfach die Leute durchimpfen und hinterher stellst du fest, die haben massive Nebenwirkungen oder sterben oder was auch immer. Das heißt, so einfach ist es nicht. Es gibt ja verschiedene Stufen einer Studie und die musst du dann durchlaufen und brauchst so und so viele Testpersonen und so viele Stadien, die du durchläufst. Und insofern geht es nicht so schnell. Das andere ist, du weißt ja auch noch nicht immer ganz genau, inwieweit der Virus sich oder das Virus sich verändert. Also inwieweit es nicht doch auch immer wieder neue Formen annimmt. Man ist ja im Moment auch nicht ganz, ganz sicher, ob es nicht sogar 2 gibt. Es wird ja auch diskutiert, einen harmloseren und einen schwer verlaufenderen, weil man ja nach wie vor sich nicht so ganz erklären kann, warum es so unterschiedliche Verläufe gibt.
Also 2 Viren sozusagen, der eine ist der mit diesen schlimmen Erkrankungen, der andere ist ein anderer Virus komplett.
Nee, nicht ein komplett anderer, aber einfach eine andere Mutation oder so, einfach eine virulentere. Aber ich kann, wie gesagt, ich bin da nicht der Experte, da müsstest du den Experten fragen. Ich kann nur das weitergeben, was ich gelesen habe oder was ich gehört habe.
Dann vielen Dank, das war Dr. Lisa Federle. Sie hat schon mal vor 2 Wochen mit uns über den Coronavirus gesprochen.
Gerne.